Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Wir kommen zum Blindenfußball hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Am Wochenende steht er an, der dritte Spieltag der Bundesliga-Saison 2019 in Dortmund. An der Dernerstraße 423b wird er ausgetragen. Und die große Frage stellt sich natürlich, kann der FC St. Pauli seine weiße Weste wahren, sowohl was Gegentore anbelangt, als auch was die Punktausbeute anbelangt. Die St. Paulianer stehen ja nach den ersten beiden Spieltagen, Spielwochenenden mit 12 Punkten an der Spitze der Bundesliga. Die Dortmund Wunder, die Gastgeber an diesem Wochenende, die folgen dahinter mit 3 Punkten Rückstand. Das sind Fragen, die wir gleich mal klären wollen hier in unserer Vorschau bei meinsportpodcast.de mit Jonas Bergmann, der Spielbeschreiber bei der Blindenfußball-Bundesliga, wird natürlich auch am Wochenende wieder kommentieren und ist jetzt bei uns. Hallo Jonas.
Hallo Malte.
Ja, dann lass uns da gleich mal drauf gucken. Aber bevor wir drauf gucken, können wir erstmal sagen, der letzte Spieltag der Bundesliga ist ja schon ein bisschen her, knapper Monat. Da wurde er in Marburg ausgetragen. Jetzt, also nach einem Monat, geht es dann mit der Bundesliga weiter. Aber viele der Spieler, die hatten ja keine Pause. Die mussten ja letzte Woche dann mit der Nationalmannschaft ran und konnten sich so ein bisschen Selbstvertrauen holen.
Ganz genau. Also in München-Gladbach fand ein Vier-Nationen-Turnier statt. Marokko als Afrikameister, dazu noch Rumänien, gegen die man ja in der vergangenen Zeit immer mal wieder getestet hat. Und ja, eine leicht veränderte, in Anführungsstrichen leicht veränderte russische Nationalmannschaft war dabei, denn die A-Nationalmannschaft war bei einem Lehrgang selber in Russland. Man wollte aber die Einladung nicht absagen, fand ich auch dementsprechend okay, dass man dann auch den B-Kader ranlässt. Im ersten Halbfinale hat dann Deutschland 2-0 gegen Marokko gewonnen. Grundsätzlich von den Ergebnissen her für mich das vorgezogene Finale, fand ich auch von der Spannung her das wohl spannendste Spiel, weil Marokko Deutschland vor weitaus größere Probleme gestellt hat, als Rumänien es tat. Ja, und im Finale wurde es dann eine eindeutige Sache gegen Rumänien, 5-0. Habe ich grundsätzlich vor der Partie jetzt auch nicht so erwartet. Klar, es gab in Göttingen in der vergangenen Zeit mal oder zweimal, glaube ich, sogar ein 4-1 in Serie, aber dass es dann ein 5-0 wurde und vor allen Dingen auch früh schon relativ entschieden wurde mit einem Dreierpack von Jonathan Tönsing und dem Angreifer vom FC St. Pauli, das habe ich tatsächlich auch nicht so erwartet. Die deutsche Mannschaft geht auf alle Fälle mit Selbstbewusstsein in die EM, aber die Gruppe letzten Endes ist schwer. Man hat Europameister Russland, man hat England und Frankreich in der Gruppe, Griechenland so ein bisschen ja als der größte Außenseiter, aber man muss auch ein bisschen nüchtern und neutral betrachten, dass auch Deutschland trotz der Euphorie momentan nur eher der Außenseiter ist. Und natürlich gibt es im Blindenfußball auch die Möglichkeit, den großen Bein zu stellen, darauf hofft man letzten Endes. Aber wenn Alexander Fangmann schon im Interview sagt, naja, ein Ausscheiden der drei Großen, der Russen, Franzosen und der Engländer, das wäre ein Desaster für das jeweilige Team. Und aus dieser Fünfergruppe kommen halt nur zwei weiter und ins Halbfinale. Und letzten Endes qualifiziert sich halt nur der spätere Europameister und der unterlegene Finalist für die Paralympics 2020 in Tokio. Also da wäre man tatsächlich in einer anderen Gruppe mit Spanien, Türkei und Gastgeber Italien, die man ja vor ein paar Wochen in Frankenthal geschlagen hat, deutlich besser gefahren. Belgien hat man ja auch sich gut verkauft und geschlagen. Also da wäre man eher auf der Augenhöhe mit Spanien und Türkei. Und die sehe ich verhältnismäßig jetzt nicht unbedingt so stark wie England oder Frankreich.
Also warten wir mal ab, was dann tatsächlich bei rauskommt, ob die deutsche Mannschaft dann vielleicht über ihre Verhältnisse hinauswachsen kann und dann den Großen tatsächlich ein Bein stellt und ob die vielleicht nicht auch mal schwächeln. Haben wir ja wirklich im Fußball schon bei diversen Turnieren schon gesehen, aktuell zum Beispiel auch beim Afrika Cup, wo ja auch die Favoriten zum Teil ja auch schon gestrauchelt waren. Nigeria nicht im Finale dabei, Ägypten dann auch schon relativ früh in der K.O.-Phase gescheitert. Also es kann alles Mögliche passieren, natürlich auch im Blindenfußball. Jonas, um dann den Schlenker auf die Bundesliga wiederzukriegen, kann denn auch passieren, dass der FC St. Pauli, der ja aktuell, ich sagte es vorhin, an der Spitze der Bundesliga steht, nach 2 Spieltagen mit 12 Punkten absolut lupenrein da oben steht, auch noch kein Gegentor kassiert hat, besteht die Chance, dass die auch noch ins Stolpern kommen oder können die an diesem Wochenende in Dortmund tatsächlich jetzt schon nach 3 Spieltagen dann den Einzug ins Finale klammern?
Puh, also es wurde ja tatsächlich immer vor der Saison gemutmaßt aufgrund dieses neuen Moduses. Man hat ja letztendlich jetzt 10 Spiele, weil man mit Hin- und Rückserie spielt, dass es eigentlich gar nicht mal so früh dazu kommen wird, dass eine Mannschaft sich fürs Finale qualifizieren wird, beziehungsweise mit einer Maximalausbeute oder einer fast Maximalausbeute. So, und wir haben jetzt St. Pauli mit den angesprochenen 4 Spielen und 4 Siegen und ich glaube 19-0 Tore. Ja, so ist es gerade, ich schaue gerade nochmal nach, 19-0 Tore. Also beeindruckender kannst du letzten Endes nicht in eine Saison starten. Also, du hast ja angesprochen, den Spieltag in Marburg, man hat 12-0 gegen Viktoria Berlin PSV Köln gewonnen. Es ist vielleicht von der Qualität her nicht der Gegner, wie vielleicht Marburg oder Stuttgart, aber auch da musst du erstmal 12 Tore schießen. Was aber letzten Endes für mich imponierender war, war das Spiel gegen Schalke. Denn Schalke war mit viel Selbstvertrauen letzten Endes nach Marburg gekommen, hat 2-0 gegen den amtierenden deutschen Meister gewonnen, gegen den MTV Stuttgart. So, und dann 4-0 mal eben den S04 zu putzen, das ist eine Kampfansage tatsächlich an die Konkurrenz, das muss man an aller Deutlichkeit sagen. Und mit Wolf Schmidt haben sie natürlich auch letzten Endes einen Trainer, der die Situation richtig einzuschätzen weiß. Der sagt, okay, wir haben eine junge Mannschaft, aber wir dürfen vielleicht auch ein Stück weit träumen, aber wir fokussieren uns immer auf das nächste Spiel. Und mit Marburg haben sie gleich einen direkten Konkurrenten, den Tabellendritten. Ich habe jetzt mal dieses Rechenspiel durchgemacht, also mit 3 Spielen, dann wären sie bei den 21 Punkten. Sie haben jetzt an diesem Wochenende Marburg, dann haben sie noch Dortmund, also den Tabellenzweiten und Berlin-Köln. Das heißt, dann wäre man bei 21 Punkten, dann wäre man in 99% der Fälle jetzt mal kopfüberschlagen durch. Aber nichtsdestotrotz, die Spiele müssen auch erstmal gespielt werden. Wir haben bei Marburg zahlreiche Nationalspieler, das wird ein tolles Spiel. Genauso mit Borussia Dortmund, die ja überraschenderweise in Marburg 2 Neuzugänge haben. Also wir wurden da tatsächlich überrascht, als wir da morgens auf den Sportplatz kamen und Sergej Mansas und Andrei Tichonov, 2 russische Nationalspieler, plötzlich auf dem Kunstrasenfeld standen und sowohl die Schalker, die als erstes dann gegen Dortmund spielten, als auch weitere Mannschaften waren da tatsächlich überrascht. Die sind tatsächlich auch sowohl für den weiteren Saisonverlauf eingeplant, als auch für die kommende Saison. Für die sportliche Qualität der Blindenfußball-Bundesliga ist es, glaube ich, kein Geheimnis, dass das gut ist. Auch die Spieler selber, egal ob aus dem Marburger Lager, als auch aus dem Pauli-Lager oder Stuttgarter Lager, freuen sich darüber, weil dann hast du einfach 3, 4, 5 Mannschaften, die dann wirklich letzten Endes um den Titel mitkämpfen können, um die Finaltickets kämpfen können und nicht so wie in der Vergangenheit, beziehungsweise insbesondere in den Gründungsjahren, dass da eine Mannschaft da mit 5, 6 Punkten Meister wird, sondern du hast wirklich ja, ein Stechen und Hauen bis zum letzten Spieltag.
Also wirklich echte Spannung. Was macht denn aktuell so die Stärke des FC St. Pauli aus? Ich meine 12-0 Punkte, 19-0 Tore, das spricht ja schon eigentlich für sich. Wenn man dann nochmal guckt, Teamfouls insgesamt 9 in dieser Saison, wenn man das mit dem zweiten vergleicht, Dortmund nur 1. Ist es die vielleicht diese Galligkeit oder auch so ein bisschen die Härte, die auch notwendig ist, um dann am Ende eben so einen großen Vorsprung oder überhaupt so eine Punktausbeute zu kriegen?
Ich hoffe, dass die Teamfoul-Statistik irgendwann aktualisiert wird. Das Spielerfassungssystem hat uns tatsächlich, beziehungsweise das Internet hat uns am Wochenende in Marburg einen Strich durch die Rechnung gemacht. Okay. Deswegen hoffe ich, dass es an dieser Stelle noch aktualisiert wird. Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Man kann das jetzt nicht irgendwie festmachen an einem Faktor. Grundsätzlich ist es halt so, dass du erstmal mit einem Trainer, mit Wolf Schmidt, einen leidenschaftlichen Trainer dabei hast, der weiß, wie er die Jungs zu führen hat und diesen Sport leibt und lebt. So, und dann hast du natürlich auch sehr, sehr lernwillige Jungs mit Paul Ruge, Rasmus Nahes und Jonathan Tönsing, der jetzt in Marburg wieder zurückgekommen ist nach über einem oder fast einem Jahr Bundesliga-Pause, hat jetzt Ende des Jahres, glaube ich, Ende des vergangenen Jahres wieder ein bisschen mit der Nationalmannschaft gekickt. So, aber Bundesliga war für ihn Neuland und hat dann erstmal in Marburg 8-mal, glaube ich, getroffen. Also hat er seine Torschützenkönigsambitionen nochmal unterstrichen und hat sich da eindrucksvoll zurückgemeldet. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie es gegen Marburg ist. Ich hatte ja angesprochen, Berlin war jetzt, oder Berlin-Köln war jetzt von der sportlichen Qualität her jetzt nicht so der Gegner. Schalke war dagegen eine Machtdemonstration und naja, Stuttgart war grundsätzlich eine Partie auf Augenhöhe und dann hat Jonathan Tönnlin kurz vor Schluss dann mit einem Schuss ins kurze Eck das 1-0, den 1-0-Siegtreffer gemacht. Es könnte auch durchaus mal in eine andere Richtung laufen, das weiß natürlich auch, oder das wissen die Spieler von St. Pauli, dass auch im Lindenfußball auch mal Zeiten kommt, in denen es mal vielleicht nicht so gut läuft. Die gibt es natürlich letztendlich zu vermeiden bzw. abzufangen. Aber klar, die Blickrichtung ist klar, man möchte weiter oben an der Spitze bleiben und da hilft letztlich nur ein Sieg gegen Marburg.
Also mal gucken, was dann dieses Wochenende bringt. An der Dernerstraße 423b in Dortmund, der dritte Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Unter anderem ja dann auch am Samstag 17 Uhr Topspiel zwischen St. Pauli und dem Gastgeber Borussia Dortmund. Der erste gegen den zweiten. Absolut spannend natürlich dann zu sehen und sicherlich ein Highlight des Wochenendes. Genauso wie dann am Sonntag zum Abschluss des Wochenendes das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke. Ist das im Blindenfußball auch so eine emotionsgeladene Partie, wie es im Bundesliga-Fußball auf dem Feld ist?
Also grundsätzlich erstmal zum Spieltag tatsächlich können wir uns auf einige tolle Partien freuen. Unter anderem ja, die Ausgangslage ist klar, Stuttgart muss gewinnen, zum Beispiel gegen Dortmund am Samstag um 13 Uhr. Also wenn sie da letztendlich nicht den Kontakt zur Spitzengruppe abreißen lassen wollen. Und jetzt zurück zum Derby. Also tatsächlich die Spieler untereinander schließen schon gerne mal Wetten ab, unter anderem ja Ted Altunbasch als auch Hasan Koperan bei Dortmund bzw. Schalke sind ja auch in der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft, haben zum Beispiel vor dem letzten Derby in Marburg gewettet, der Sieger darf von dem Verlierer zum Essen eingeladen werden und da gibt es natürlich schon mal so klar Paniklichkeiten, aber so aufgebracht letztendlich, wie man das vielleicht aus dem Sehnenfußball kennt, ist es jetzt nicht. Jedenfalls nicht auf Spielerseite, Fanseite sowieso nicht. Aber ich freue mich, denn ich hatte vor ein paar Tagen Kontakt mit Hasan Çalıkalp, der ja nicht nur Spieler bei den Blindenfußballern von Borussia Dortmund ist, sondern auch Organisator, Leiter der Blindenfußballsparte. Und er hat mir vermittelt, dass sofern der Flieger aus den USA rechtzeitig oder in die Luft geht, also nicht wortwörtlich in die Luft geht, dass dann auch letzten Endes Carsten Kramer, Dr. Reinhard Raubal und Hans-Joachim Watzke an der Derner Straße vor Ort sein werden.
Also das wäre natürlich dann hoher Besuch, der sich da ankündigt und auch ganz wichtig, aber ja, für die Öffentlichkeitswirksamkeit des Blindenfußballs kann der Blindenfußball davon profitieren, wenn solche exponierten Personen aus dem Umfeld des Bundesliga-Clubs dann auch kommen?
Definitiv. Also Dr. Reinhard Rauber hat es ja immer in den vergangenen Jahren betont, wie wichtig letztendlich der Blindenfußball ist. Hat ja auch nochmal sein Statement abgegeben, als die Blindenfußball-Nationalmannschaft vor ein paar Wochen an selber Wirkungsstätte gegen die russische Nationalmannschaft getestet hat. Und von daher, Dortmund macht da tatsächlich sehr, sehr viel im Bereich Blindenfußball. Haben natürlich auch grundsätzlich als Bundesligist mit einem vielleicht größeren Etat als Schalke und St. Pauli natürlich grundsätzlich auch nochmal andere Möglichkeiten. Aber es ist schön, dass die Blinden letztendlich die Aufmerksamkeit bekommen von den Sehenden, wie es sich gehört oder auch erhofft wird.
Und bei uns haben Sie die Aufmerksamkeit auf jeden Fall hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de, aber natürlich auch im eigenen Blindenfußball-Podcast von Jonas Barkmann. Den habe ich vorhin bei der Aufzählung noch gar nicht erwähnt. Voi heißt er, kommt regelmäßig auch bei uns hier im Angebot von meinsportpodcast.de, wird moderiert von Jonas Barkmann, der am Wochenende dann auch als Spielbeschreiber wieder für die Blindenfußball-Bundesliga unterwegs ist. Jonas, wie immer, großer Spaß in Dortmund, oder?
Definitiv, also sportlich auf alle Fälle. Wettertechnisch habe ich jetzt noch nicht geguckt, da war ich in den letzten beiden Jahren ja, ich will nicht sagen verwöhnt, aber bei 40 Grad in der Sonne war das jetzt nicht unbedingt ein Spaß, insbesondere für die Sportler, die sich da beinahe noch bewegen. Ich hatte ja den Luxus, eventuell noch ein Zelt vor mir zu haben, beziehungsweise mich nicht bewegen zu müssen, sondern einfach nur für die Menschen zu Hause vor den Streams oder aber vor Ort die Spiele beschreiben zu dürfen oder zu kommentieren, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Ich hoffe, dass es jetzt etwas milder ist, wenn ich jetzt so das Wetter in Bremen verfolge. Da hier haben wir es bewölkt bei, ich glaube, knapp 20 Grad. Ein bisschen wärmer darf es schon sein. Vielleicht noch mal, lässt sich noch mal die Sonne blicken. Aber 40 Grad muss es dann doch nicht sein.
Wir drücken dir und den Fußballern natürlich alle Daumen, dass es erträgliche Bedingungen werden und dann entsprechend der Rahmen für ein tolles Blindenfußballwochenende in Dortmund gegeben sein wird. Vielen Dank dir für deine Vorschau. Viel Spaß bei der nächsten Ausgabe von VOI natürlich dann auch und viel Spaß am Wochenende. Jonas, vielen Dank.
Ich danke dir.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.